Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da geht es heute um ein Jubiläum. 20 Jahre ist es her, dass der Nationalpark Eifel gegründet wurde. Was sich dort in den letzten 2 Jahrzehnten getan hat, dazu gleich mehr in der Sendung. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. In Deutschland geht es mit der sommerlichen Hitze zwar allmählich los, aber im Vergleich zu anderen Weltregionen wurden wir bisher verschont. Ganz anders in Saudi-Arabien, wo bei der Pilgerreise nach Mekka über 1300 Menschen wegen extremer Hitze umkamen. Teilweise herrschten Temperaturen von über 50 Grad.
Also bei über 50 Grad oder auch schon drunter habe ich einfach die Situation, die Wärme staut sich im Körper und die Körpertemperatur steigt immer weiter. Ich verliere viel Flüssigkeit durchs Schwitzen, ich verliere auch Elektrolyte. Und dann komme ich irgendwann in eine Situation, wenn mein Körper eine Temperatur von über 40 und dann 42 Grad Celsius erreicht hat, dann gerinnt einfach das Eiweiß in meinem Körper. Das kann man halt nicht mehr rückgängig machen und dann verstirbt man eben.
Das hat mir die Ärztin Andrea Nakoins erklärt, die auch wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit ist. Auch andere Teile der Welt sind hitzegeplagt. In Teilen Indiens zum Beispiel herrschen seit Mai Temperaturen von teilweise über 40 Grad. Welche Folgen eine solche Dauerbelastung für den Menschen haben kann, auch das habe ich Andrea Nakoins gefragt.
Genau, also es ist eine unheimlich hohe Belastung. Ne? Also die Gefäße weiten sich, man verliert Wasser und dann ist das natürlich auch anstrengend. Ja? Mein Herz muss mehr pumpen, weil es irgendwie muss es ja die Flüssigkeit halt irgendwie auch dann in die Gefäße bekommen auf der Haut. Es ist eine Belastung für die Nieren, weil die Nieren eben, wenn ich weniger Wasser in meinem Körper drin habe und vielleicht schon eine chronische Nierenerkrankung habe, dann ist das eine hohe Belastung. Das Problem ist vor allem, dass es sich bei diesen Extremhitzewellen eben nicht mehr abkühlt nachts. Ja? Unter 20 teilweise ja kühlt sich nicht mehr unter 30, 35 Grad ab. Das heißt, ich habe nicht mal mehr eine Erholungsphase. Und das ist auf Dauer wirklich extrem anstrengend. Und dann kommt es eben vermehrt eben zu hitzebedingten Erkrankungen, Hitzestress, Hitzeerschöpfung, da eben auch diesem tödlichen Hitzschlag. Und gleichzeitig gibt es auch hormonelle Veränderungen. Also bei Hitze gibt es hormonelle Veränderungen, die einfach auch zu einer erhöhten Aggressivität führen. Wir wissen außerdem, dass in Hitzewellen die Selbstmordrate steigt und dass insbesondere Menschen mit psychischen Vorerkrankungen da auch ein noch höheres Risiko haben.
Indien liegt jetzt in einem Teil der Welt, der in den nächsten Jahrzehnten noch heißer werden wird, sehr wahrscheinlich. Im Mai erschien eine Studie, in der berechnet wurde, dass in den nächsten Jahrzehnten eben ganze Teile der Welt quasi unbewohnbar werden, eben weil es dort so heiß wird. Indien gehört eben dazu, es sind auch Länder im Norden Afrikas betroffen, Südamerikas. Wie gut sind denn gerade diese Länder gegen extreme Hitze gewappnet?
Ja, nicht gut. Also wir sagen ja immer, naja, aber aus den Ländern können wir ja lernen, weil da ist es ja öfter heiß. Und natürlich gibt es bis zu einem gewissen Grad auch eine Anpassungsreaktion. Ja, also das ist natürlich so, wenn ich in einer Gegend lebe, in der es öfter heiß ist, dann ist es wirklich auch so, dass das für den Körper bis zu einem gewissen Anpassungsgrad weniger belastend ist oder ich besser damit zurechtkomme. Aber am Ende braucht man eben diese Abkühlungsmöglichkeiten. Und das kann man natürlich städtebaulich machen. Man kann schauen, dass es irgendwie genügend kühles Wasser und klimatisierte Räume gibt. Aber klimatisierte Räume sind natürlich ein Problem, weil gerade in den ärmeren Regionen oder sich entwickelnden Ländern ist eben nicht alles klimatisiert. Aber man kann auch nicht alles klimatisieren, weil das ist ja auch ein Energieproblem. Das ist so ein Teufelskreis und das ist gerade in dort den Regionen. Ne? Und da reden wir ja auch viel über einfach Gegenden, in denen es Wüsten gibt. Da bekomme ich ja auch irgendwann ein Trinkwasserversorgungsproblem. Das ist jetzt in Indien, habe ich gelesen, dass 39 Grad die Temperatur des Wassers war, die da aus der Leitung kam. So, dann kann ich mich auch mit dem Wasser nicht mehr abkühlen. Also das ist ein großes Problem. Dem können die nicht so richtig viel entgegensetzen.
Haben gerade ärmere Menschen dann überhaupt irgendeine Möglichkeit, sich gegen die Hitze zu wappnen, gerade wenn sie vielleicht auch noch auf dem Feld oder auf dem Bau arbeiten?
Ja, also natürlich kann man dann sagen, okay, man muss natürlich die Sonne meiden, sich nicht draußen aufhalten in den besonders heißen Phasen, gucken, dass man die körperlichen Aktivitäten, was man so machen muss, in die Zeiten verschiebt, in denen es eben nicht so heiß ist, also zum Beispiel die frühen Morgenstunden. Das kann man schon alles machen, aber gerade wenn wir über soziale Ungleichheit reden, sind aber die persönlichen Möglichkeiten auch einfach auch begrenzt. Es muss dann einfach kühle Räume im öffentlichen Raum geben, die gibt es ja auch, wo man hingehen kann und sich abkühlen kann. Das können natürlich arme Menschen auch nutzen, aber es ist schon so, dass der Mensch, der das klimatisierte Schlafzimmer und den Pool im Garten hat, der hat es natürlich leichter. Also Klimaanpassung und insbesondere Hitzeschutz ist ein ganz großes Gerechtigkeitsthema.
Auch in Deutschland? Wie sind wir hier gewappnet?
Ja, auch in Deutschland kann man sich doch gut vorstellen, dass geflüchtete Menschen, die in einem Container hausen, wo die Sonne drauf knallt und sie zu sechst in irgendwie einem kleinen Raum leben, einfach ein höheres Risiko haben und natürlich Hitze ganz anders ausgesetzt sind als Menschen in einem Einfamilienhaus mit Pool. So. Und auch in einem Plattenbau, wo ich quasi nur in eine Richtung vielleicht Fenster habe in meiner Wohnung und ich eben nicht richtig durchlüften kann, wenn die Luft steht, dann in einer Stadt wohne, die vielleicht eng bebaut und dicht versiegelt ist, da kann ich mich einfach schlechter selber schützen und bin darauf angewiesen, dass sich die Kommunen auch vorbereiten und da eben kühle Orte zum Abkühlen schaffen für alle.
Und tun Sie das schon?
Ja, ich sag mal, wir sind auf dem Weg. Also vor ein paar Jahren war das wirklich wenig ein Thema. Man sieht schon, dass in den letzten Jahren immer mehr Kommunen, Länder, ja auch der Bund sich auf den Weg gemacht haben, zu schauen, wie bereite ich mich eigentlich auf Hitze vor, also Hitzeaktionspläne zu entwickeln, Hitzeschutzpläne in Krankenhäusern, über Stadien und Kitas. Also da passiert schon viel. Fakt ist aber, sollte es jetzt in Deutschland zu einem Heatdome kommen, das ist wirklich über eine längere Zeit, naja, sagen wir 40, 45 Grad hat. Vor 2 Jahren sind in Deutschland 4.500 Menschen laut Robert-Koch-Institut einfach durch Hitze gestorben. Die Zahl wäre dann sicherlich deutlich höher.
Sagt Andrea Nakoins von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. In Deutschland gibt es mittlerweile 16 Nationalparks, in denen Flora und Fauna weitgehend ungestört wachsen können. Der älteste Nationalpark wurde 1970 eingerichtet im Bayerischen Wald. Einer der jüngeren ist der Nationalpark Eifel in Nordrhein-Westfalen, südöstlich von Aachen gelegen und nahe der Grenze zu Belgien. Er feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Volker Mrasek war zu Besuch und hat nachgesehen, was sich dort in 2 Jahrzehnten so getan hat.
Abgeschiedenheit und Stille, das erwartet man eigentlich im Nationalpark Eifel. Und dann sowas. Kaum setzt Carina Jungmann ihren Fuß in einen Wald mit Traubeneichen, fängt ein Bauer an, seine Wiese zu mähen. Direkt an der Grenze des Schutzgebietes in seiner nördlichsten Ecke.
Heute haben wir eben ein bisschen andere Geräusche hier, als wir eigentlich hören möchten. Genau, wir gehen jetzt hier rechts in den Wald rein. Einfach querfeld rein.
Die Biogeografin muss erst einmal ihre Untersuchungsfläche finden. Irgendwo im dichten Brombeergestrüpp steckt ihr Wegweiser im Waldboden, ein kleines Metallrohr. Deswegen hat die Forscherin einen Detektor dabei. Das ist er, der Markierungspunkt.
Genau, ich nehme jetzt meinen Aufnahmebogen und dann werde ich jetzt erstmal anfangen, die Arten zu notieren, die auf der Fläche vorkommen.
Der Nationalpark in der Nordeifel ist einer der jüngeren in Deutschland und in diesem Jahr 20 geworden.
Ich brauche Stangen, um die Ecken der Vegetationsfläche zu markieren.
Carina Jungmann gehört zum Forschungsteam vor Ort und verfolgt, wie sich Vegetationstypen und Ökosysteme entwickeln, seit der Mensch nicht mehr eingreift.
Eine Erdkröte, die haben wir aufgescheucht.
Wie etwa in diesem Bestand aus Eichen. Ohne den Menschen wüchse er gar nicht hier.
Dann wäre es eher ein Buchenbestand. Also hier sieht man ganz klar die forstliche Vergangenheit dieser Fläche. Und jetzt ist eben spannend, was passiert hier auf diesen Flächen. Also wie schnell entwickelt sich der Wald weiter? Wohin entwickelt er sich? In den nächsten Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten? So, und dann gehe ich ein Stück weiter.
Neben Wäldern durchziehen auch etliche Flüsse und Bäche den Nationalpark. Es gibt weitläufige Wiesen- und Strauchlandschaften, wo früher ein Truppenübungsplatz war und der Wind kräftig pfeift. Dort auf der Dreiborner Hochfläche streift Andreas Pardey noch immer gerne mit Kescher und Sammelgläschen herum.
Ich hoffe, wir werden was finden. Schauen wir mal.
Der Biologe ist ein Mann der ersten Stunde. 17 Jahre lang war er im Nationalpark tätig. Akribisch hat Pardey untersucht, was da so alles kreucht und fleucht, unterstützt von vielen anderen Fachleuten. Vor der großen Inventur kannte man lediglich rund 1500 verschiedene Arten im Gebiet. Heute kann Pardey sagen, die Biodiversität der Wälder, Wiesen und Wasserläufe ist viel, viel höher.
Wir kennen bisher im Nationalpark ca. 11.000 Arten, die wir nachgewiesen haben und benennen können. Bei den Pilzen sind wir bei über 2.000 Arten. Bei den Pflanzen haben wir ungefähr 900 sogenannte höhere Pflanzen, ca. 350 Moosarten, circa 700, 800 Algenarten. Der Rest sind alles Tiere.
Auf fast 3000 beläuft sich allein die Zahl der gefundenen Käfer-, Schmetterlings- und Mottenarten. Viele der insgesamt 11.000 Parkbewohner gelten dabei als bedroht.
Ja, wir sprechen immer von den Rote-Liste-Arten. Die Listen der gefährdeten Arten, und von denen ist ungefähr ein Viertel in den roten Listen aufgeführt. Wir sind hier in einem Bereich, in dem auch die gelbe Wildnarzisse vorkommt. Das ist eine extrem seltene Pflanzenart. Die gibt es in Deutschland nur an zwei Stellen, im Hunsrück und hier in einigen Tälern der Eifel.
Der noch junge Nationalpark ist vor allem für seine Wildkatzen bekannt. Mehr als 100 Exemplare leben hier vermutlich. Es gibt Biber und Schwarzstörche, Mauereidechsen und Schlingnatter. Andreas Pardey scheint aber vor allem einen Blick für unscheinbare Arten zu haben. Jetzt beugt er sich sogar über eine Pfütze am Wegesrand.
Da haben wir kleine Kaulquappen von der Kreuzkröte, eine ebenfalls sehr gefährdete Art, die nach der europäischen Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt ist, für die wir halt auch eine besondere Verantwortung in Nordrhein-Westfalen haben.
Wenig später geht dem Biologen etwas ins Netz, ein grasgrüner Warzenbeißer.
Den habe ich gerade gefunden, indem ich hier gekeschert habe in der Wiese. Das ist noch ein junges Tier. Zählt zu den Langfühler-Heuschrecken und ist eine Art, die in Nordrhein-Westfalen vom Aussterben bedroht ist.
20 Jahre sind nicht viel für einen Nationalpark. Er entwickelt sich noch. Deshalb darf die Parkverwaltung unterstützend eingreifen. Rothirsche, Rehe und Wildschweine zum Beispiel werden weiterhin bejagt, damit sich der Wald besser entwickeln kann. Fremde, einwandernde Arten wie den Götterbaum bekämpft man. Sie sollen die natürliche Flora nicht verfälschen. Und auch die Bäche im Nationalpark wollte man nicht sich selbst überlassen. An vielen Stellen waren sie durch Panzerdämme unterbrochen. Die hat man entfernt. Die Bäche fließen heute wieder ungehindert.
In einigen Jahrzehnten werden wir hier entlang des Baches einen wunderschönen Erlen-Auenwald haben.
Obwohl noch jung, ist der Nationalpark Eifel schon heute ein Refugium für viele geschützte Arten, die es in unserer Kulturlandschaft immer schwerer haben. Und er wird auch immer beliebter. Nach 20 Jahren hat der Nationalpark inzwischen über 1 Million Besucher pro Saison, die hier die Natur genießen.
Und einer von ihnen war unser Reporter Volker Mrasek.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Leitplanken machen die Straßen sicherer. Zum Beispiel halten sie Autos auf der Fahrbahn, wenn sie aus der Kurve geraten. Bei einer Kollision nehmen sie Energie auf und mindern den Aufprall für die Insassen. Für gewöhnlich bestehen Leitplanken aus Stahl oder Stahlbeton. Deren Herstellung ist energieintensiv. Es wird eine Menge CO2 freigesetzt. Deshalb ging ein Forschungsteam aus Braunschweig um das Jahr 2017 der Frage nach, ob Leitplanken nicht auch aus Holz bestehen könnten. Das nämlich wäre deutlich klimafreundlicher. Frank Rothelüschen hat nachgefragt, was aus der Idee geworden ist.
Mit beträchtlicher Geschwindigkeit rast das Auto auf die Leitplanke zu. Doch statt gegenzulenken, hält der Wagen weiter drauf zu. Er crasht seitlich gegen die Leitplanke, prallt von ihr ab und kommt nach 20 Metern arglädiert zum Stehen. Doch das Video zeigt keinen Unfall, sondern einen Sicherheitstest für Leitplanken.
Specialized companies, they do this. You will have a condemned vehicle.
Das übernehmen Spezialfirmen. Sie setzen Dummies in ausgemusterte Autos und versehen sie mit Sensoren, um die Wirkung des Aufpralls zu messen. Dann lassen sie die Fahrzeuge in einem bestimmten Winkel auf die Leitplanke prallen und Hochgeschwindigkeitskameras erfassen, wie sich die Autos dabei verformen. Beschreibt Bohumil Kasal, Direktor am Fraunhofer Institut für Holzforschung in Braunschweig. Mit Crashtests für Leitplanken kennt er sich aus. Einige Male schon musste sein Team welche absolvieren. Denn die Fachleute versuchen sich an einer neuen Technik, an Leitplanken, die nicht wie üblich aus Stahl gemacht sind, sondern aus Holz.
There are numerous reasons for this.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen die Nachhaltigkeit. Pro Meter Stahlplanke entstehen bei der Herstellung bis zu 6 Kilogramm CO2. Bei Holz kann der Wert bei 0 liegen. Der zweite Grund ist die Ästhetik. Leitplanken aus Stahl sind nicht unbedingt schön. Holz als Naturmaterial ist da viel angenehmer. Hölzerne Planken statt stählerner Streben, das sei netter anzuschauen und nachhaltiger, so die Vision. Doch die Anforderungen sind nicht ohne. Leitplanken müssen stabil sein, zugleich aber auch nachgiebig. Nur so können sie bei einer Kollision Energie aufnehmen und den Aufprall abmildern. Um diesen Spagat zu meistern, entwickelte das Braunschweiger Team vor einigen Jahren eine erste Generation von Prototypen, laminierte Holzbalken, an der Rückseite mit einem Glasfaserverbundwerkstoff verstärkt. Er sollte die Zugkräfte auffangen, die bei einer Kollision auftreten. Diese Prototypen haben die Anforderungen erfüllt und die Crashtests bestanden. Aber der Glasfaserverbundwerkstoff machte das Ganze aufwendig, teuer und auch wenig nachhaltig. Deshalb haben wir versucht, auf die Glasfasern zu verzichten und leichtere und kostengünstigere Strukturen zu entwickeln. Die aktuellen Prototypen sehen aus wie mächtige Holzbalken, 6 Meter lang, mit quaderförmigen Aussparungen in der Mitte. Das spart Gewicht und Material.
We have two kinds of concept. One is a classical.
Wir verfolgen 2 Konzepte. Zum einen ein klassisches Brettschichtholz, zusammengehalten durch einen wasserfesten Kleber. Zum anderen ein sogenanntes Furnierschichtholz, bei dem sehr dünne Holzschichten miteinander verklebt werden. Dadurch werden die Inhomogenitäten des Holzes über den gesamten Querschnitt verteilt. Man erhält also ein einheitlicheres Produkt. Ein paar Stahlkomponenten braucht es dann aber doch. Gewindestangen etwa, um die Segmente zu längeren Leitplanken zu verbinden und an den Metallpfosten zu befestigen, auf denen die Struktur ruht. Ein weiteres Thema. Wir müssen auf die Haltbarkeit achten. Holz ist naturgemäß anfällig. Das ist zwar von Vorteil für ein späteres Recycling, aber die Leitplanken sollen 20 Jahre lang halten. Und deshalb müssen wir uns mit dem Problem auseinandersetzen, wie wir das Holz über einen so langen Zeitraum schützen können. Zum Einsatz kommen sollen ungiftige Holzschutzmittel, die jahrelang Wind und Wetter trotzen. Durchaus eine Herausforderung. Die wichtigste Frage aber lautet, besteht auch die 2. günstigere Generation den Crashtest für Leitplanken? Vor kurzem haben wir unsere neuen Leitplanken ohne Glasfaserverstärkung getestet. Wir hatten gehofft, die Aufprallkräfte allein durch das Holz und die Metallbefestigungen auffangen zu können. Leider hat das nicht geklappt. Aber das ist Forschung. Wenn wir alles im Voraus wüssten, müssten wir nicht forschen. Die Holzleitplanken haben die Crashtests also nicht bestanden. Allerdings finden diese Tests bei Aufprallgeschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern statt, also bei Bedingungen, wie sie auf Land- und Bundesstraßen herrschen. Aber dafür seien die Leitplanken aus Holz eigentlich gar nicht gedacht. Ich sehe sie eher in Städten und Wohnvierteln. In Gebieten mit begrenzter Geschwindigkeit, wo viele Menschen zu Fuß gehen und Fahrrad fahren und mit ihren Kindern in den Parks spielen. Sie wünschen sich eine angenehmere Umgebung, die ihnen das Gefühl von Natur und Nachhaltigkeit vermittelt. Im Ausland kommen Holzleitplanken auf manchen Nebenstraßen schon länger zum Einsatz, zum Teil mit Stahl verstärkt. In Deutschland findet man sie als Abgrenzung etwa für Radwege. Für Autostraßen dagegen schreiben die deutschen Normen vor, dass Leitplanken auch im städtischen Umfeld hohe Aufprallgeschwindigkeiten aushalten müssen. Und das heißt, das Braunschweiger Team muss seine Konzepte nochmal grundlegend überarbeiten. Nur dann wird es mit seinen nachhaltigen Leitplanken eine Chance haben.
Frank Rothelüschen war das. Und weiter geht es jetzt mit Michael Stang und den Wissenschaftsmeldungen.
Das chinesische Raumschiff Chang'e 6 ist am Dienstag mit Gesteinsproben von der Rückseite des Mondes zur Erde zurückgekehrt. Wie die Live-Bilder des chinesischen Staatsfernsehens zeigten, glitt die Kapsel an einem Fallschirm herab, bevor sie in der Steppe der Inneren Mongolei aufsetzte. Genau an der Stelle, die für die Landung vorgesehen war, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Mit der Rückkehr der Kapsel zur Erde schließt China bereits seine 6. Mondmission seit 2007 erfolgreich ab. Zuletzt hatte Chang'e 5 im Jahr 2020 Proben von der Vorderseite des Mondes zur Untersuchung zur Erde gebracht. 2019 war mit Chang'e 4 erstmals ein Rover auf der Rückseite des Mondes gelandet und hatte dort das Terrain erkundet.
Kristallmuster taugen als Fingerabdruck.
Denn Tropfenrückstände können die chemische Zusammensetzung von Salzen verraten. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt PNAS. Wenn Salzlösungen trocknen, hinterlassen sie charakteristische, meist symmetrische Kristallmuster. Diese Rückstände geben Hinweise darauf, welche Substanzen sich in der Flüssigkeit befunden haben. In der Studie erkannte eine künstliche Intelligenz in rund 90% der Fälle das entsprechende Salz richtig. Selbst die Muster von Kochsalz und Meersalz konnte die KI zuverlässig auseinanderhalten. Diese Technik könnte künftig für Analysen von Bodenproben oder für Drogentests verwendet werden.
Waldbrände werden immer verheerender.
Die Häufigkeit und die Intensität extremer Waldbrände haben sich in den vergangenen 20 Jahren weltweit mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung ist auf die menschengemachte globale Erwärmung zurückzuführen. Das notiert ein Team der Universität von Tasmanien im Fachblatt Nature Ecology and Evolution. Mithilfe von Satellitendaten hatten die Forschenden fast 3000 große Waldbrände zwischen den Jahren 2003 und 2023 analysiert. Dabei stellten sie fest, dass sich deren Häufigkeit im besagten Zeitraum um das 2,2-fache erhöht hatte. Auch die Intensität der 20 verheerendsten Brände pro Jahr hat sich mehr als verdoppelt. Am stärksten betroffen waren demnach die Nadelwälder im Westen der USA und die borealen Wälder in Alaska, Nordkanada und Russland.
Landesweite Trinkgewohnheiten ändern sich kaum.
Ob Menschen Rotwein oder Spirituosen trinken, hängt auch mit der Wohngegend zusammen. Der Umgang mit Wein, Bier und Schnaps ist so tief in der Kultur verankert, dass er sich über einen Zeitraum von 20 Jahren in einem Land kaum ändert. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Addiction. Für seine Studie hatte es die Trinkgewohnheiten in Europa untersucht. Da der landesweite Alkoholkonsum stark mit der jeweiligen Krankheits- und Sterblichkeitslast verbunden ist, sollten Wege gefunden werden, um die erlernten Trinkmuster zu ändern. Alkoholpolitische Maßnahmen für diesen Wandel, wie etwa die Erhöhung des Konsumalters oder beschränkte Erwerbsmöglichkeiten von Alkohol, sollten von allen europäischen Ländern in Betracht gezogen werden, so die Forderung.
Höhlenlöwen lebten schon früh in Südeuropa.
Auf dem heutigen Gebiet Italiens lebten schon vor rund 660.000 bis 610.000 Jahren Höhlenlöwen. Das belegt ein Mittelfußknochen aus der Fundstätte Nocarcirico nahe Venosa in der Region Basilicata, der bei der erneuten Durchsicht früherer Funde entdeckt wurde. Dabei handelt es sich um den bisher ältesten Nachweis der inzwischen ausgestorbenen Großkatze in Südeuropa, heißt es im Journal of Quaternary Science. Aus der archäologischen Fundstätte stammt auch das älteste in Italien geborgene menschliche Fossil. Dieses stammt wahrscheinlich von einem jugendlichen Homo heidelbergensis. Die italienische Fundstätte gilt als eine der frühesten Nachweise der Kultur des Archylen in Europa.
Sternzeit, 25. Juni. Salyut 3, die Raumstation mit dem Gewehr. Nach dem verlorenen Wettlauf zum Mond spezialisierte sich die damalige Sowjetunion auf Raumstationen in der Erdumlaufbahn. Heute vor 50 Jahren startete Salyut 3 ins All. Sie hatte noch keineswegs die Ausmaße der späteren Mir-Station oder der heutigen ISS. Die Salyut-Stationen waren recht einfache Module von etwa 15 Metern Länge. Sie konnten nie sehr lange im All bleiben, weil die technischen Systeme noch nicht langlebig genug waren und sie durch die Reibung an der dünnen Hochatmosphäre relativ schnell absanken. Salyut 3 verfügte über etliche Kameras zur wissenschaftlichen und militärischen Erdbeobachtung. Offenbar kam erstmals ein System zur Wiedergewinnung von Trinkwasser zum Einsatz. Gut ein halbes Jahr lang zog die Station in etwa 250 Kilometern Höhe um die Erde. Nur 2 Wochen lebten 2 Kosmonauten an Bord. Eine zweite Besatzung musste nach Problemen beim Ankoppeln unverrichteter Dinge zur Erde zurückkehren. Salyut 3 galt offiziell als militärische Einrichtung und verfügte über ein automatisches Gewehr. Eine Waffe im All abzufeuern sorgt wegen des Rückstoßes allerdings für eine Änderung der Bahnlage der Station. Daher war die Benutzung des Gewehrs strikt verboten, solange die Besatzung an Bord war. Höhepunkt der Salyut-Missionen war Salyut 7, die in den 80er Jahren 4 Jahre lang im Einsatz war. Die Fachleute der Sowjetunion sammelten mit den Salyuts viel technische Erfahrung. Sie war das Fundament für die heutige internationale Raumstation.
Und mit der Sternzeit endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.